Guten Morgen. Auch ich grüße euch und Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Und ich möchte dem guten Morgen noch einen weiteren Gruß anfügen. Der Herr ist auferstanden. Wunderbar, ihr habt sogar noch meinen Gruß erwidert. Das ist ja auch am letzten Sonntag geschehen. Das ist ja durchaus so üblich, Land auf, Land ab in allen Gemeinden, dass man diese wunderbare Osterbotschaft am Ostersonntag, nachdem so dieses Leiden am Karfreitag vor Augen stand und dann die Auferstehung erfolgt hat oder erfolgt ist, dass man sich das dann nochmal ganz besonders an dem Ostersonntag bewusst macht. Ich habe aber gedacht, es ist ja mal gerade erst eine Woche vergangen seit Ostern und ich möchte uns eigentlich dieses Kernstück des Evangeliums, das es doch wirklich verdient hat, nochmal ganz besonders vor Augen halten und vor Augen führen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und Jutta hat es in der Moderation schon gesagt, es ist ja immer die Frage, was macht man denn mit so einer Osterbotschaft? Die ist ja wirklich gewaltig. Deshalb war das Thema oder ist das Thema meiner Predigt, was ich gewählt habe, Ostern und dann? Es muss doch irgendetwas auch mit uns zu tun haben. Und ich denke, aus dem bereits gelesenen Predigttext aus dem 1. Korintherbrief wurde es ja auch schon deutlich, da wurden wir ja nicht nur erinnert, sondern da wurden ein paar kleine Details genannt, auf die ich dann gleich noch zu sprechen kommen werde. Ich möchte einfach mit euch, mit Ihnen, diese Bedeutung der Auferstehung, die wirklich sehr, sehr gut bezeugt ist, bedenken. Und ich würde mich freuen, wenn sie einfach in euren Herzen ganz neu groß wird. Ich habe es eben betont, diese Botschaft, die auch besonders bezeugt ist, das kam ja auch in dem gelesenen Text zum Ausdruck. Und das scheint mir in einer Zeit, wo wir von Falschnachrichten permanent umgeben sind, ganz besonders wichtig. Kommen wir zurück auf unseren soeben schon gehörten Text von Paulus. Wir werden erinnert, woran die Korinther und auch wir glauben. Diese Verse, übrigens so um 55 nach Christus, an eine multikulturelle Gemeinde geschrieben. Und das finde ich ganz bedeutsam, denn in welchen Zeiten leben wir denn? Wir sind doch aller Orten auch multikulturell. Und wir sind genauso wie die Korinther damals, die aus einer Hafenstadt kamen, wo es ganz viele verschiedene Strömungen ihrer Zeit dann auch gab und denen sie ausgesetzt waren, mit einer Botschaft konfrontiert, wo nicht alle sagen würden, das stimmt. Und deswegen finde ich es so spannend, das, was den Korinthern galt damals, gilt heute uns ganz genauso. Die Hauptaussage des Textes ist im Grunde ein verkürztes Glaubensbekenntnis. Vielleicht habt ihr beim Lesen, eben bei der Textlesung, es schon gemerkt. Gekreuzigt, gestorben, auferstanden. Paulus fasst es in ganz wenige Worte. Die allein hätten weder mit den Korinthern noch mit uns wirklich etwas zu tun, wenn es nicht um mehr gehen würde. Hört noch einmal auf die Verse zunächst 1 bis 4 nach einer modernen neuen evangelistischen Übersetzung. Da schreibt Paulus: Ich weise euch noch einmal auf die Gottesbotschaft hin, die ich euch gebracht habe, Geschwister. Ihr habt sie angenommen und steht darin fest. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und in keinem Punkt davon abweicht. Andernfalls werdet ihr zu einem Glauben ohne Wirkung gekommen. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Soweit mal die ersten vier Verse nochmal. Paulus erinnert also die Gemeinde an die gute Nachricht von Jesus, die die Einzelnen angenommen haben und die Grundlage ihres Lebens geworden ist. Und dann fügt er aber hinzu, so soll es auch bleiben und es muss auch eine Wirkung haben. Andernfalls wäre es sinnlos. Wenn etwas Fundament im Leben wird, also tragende Kraft hat, diese Botschaft, die die Korinther angenommen haben und die auch viele von uns angenommen haben, dann muss es etwas ganz Besonderes sein. Und das ist es auch. Es ist so etwas Besonderes, dass ich uns das nochmal ganz deutlich vor Augen stellen möchte. Es geht nicht weniger als um unser Heil, um die wiederhergestellte Möglichkeit, dem heiligen Gott zu begegnen und mit ihm zu leben. Leider entgleitet uns das eigentlich wirklich jeglichen Rahmen sprengende Geschenk immer wieder mal aus dem Bewusstsein. Oder wir hören es als Selbstverständlichkeit und das Kostbare ist verloren gegangen. Oder manchmal ist es auch so, dass wir von Leuten hören, naja, der Messias für unsere Sünde gestorben. Was willst du denn mit dieser Nachricht? Ich bin doch bemüht, ein gutes Leben zu führen. Ich bin kein Krimineller. Eigentlich ist doch alles okay mit meinem Leben. Also was redest du da von Sünde? Aber wenn das so ist, warum um alles in der Welt hat Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt und dann auch noch so furchtbar leiden lassen? Ich will es euch sagen, weil Gott eine andere Sicht auf unser Leben hat. Nach seinem Maßstab sind wir schuldig. Ich möchte es mit Gottes Wort ausdrücken. In Römer 1 stehen ganz tolle Verse, die haben uns ganz viel zu sagen. Da heißt es, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Soweit Gottes Wort war ein Urteil über uns Menschen. Und heute würden wir vielleicht formulieren, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen wir die künstliche Intelligenz. Und wir verlernen es, Lüge und Wahrheit zu unterscheiden und lassen uns permanent durcheinander bringen. Aus Gottes Sicht ist also das Urteil eindeutig. Vielfach in Gottes Wort nachzulesen, wie er über uns Menschen, die wir ihm davongelaufen sind, denkt. Und jetzt kommt das Großartige. Da wir Menschen unserem Schöpfer, dem heiligen Gott, nicht egal sind, hat er durch das stellvertretende Sterben Jesu am Kreuz für eine Lösung gesorgt. Wir haben es in den Wochen vor Ostern immer wieder mit diesem Lied »Schuldlos schuldig« gesungen hier in der Gemeinde. Vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung. In einer Strophe heißt es, du stirbst an satter Überheblichkeit, mit du ist Jesus gemeint, an tausend schalen Träumen einer selbstgerechten Welt. Du stirbst an stolzer Gottvergessenheit, an selbsterdachten Zielen, falschen Wegen ungezählt. Jesus, schuldlos schuldig, schuldlos schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt, für dich und mich. Das ist eine lebensverändernde Botschaft. Und das allein ist schon überwältigend. Aber dabei bleiben wir nicht stehen. Unser Text sagt ja heute noch viel, viel mehr. Es kommt nämlich noch viel besser. Wir sind nicht nur unsere Schuld los. Nein, der, der für uns bezahlt hat mit seinem Leben, der ist auferstanden. Das ist der, den wir eben besungen haben. Das ist der, den wir in der Osterbotschaft so grüßen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und mit diesem lebendigen Herrn dürfen wir Gemeinschaft haben. Und jetzt ist mir so wichtig, dieser Text, dass er auferstanden ist, dass das also stimmt, der ist vielfach bezeugt. Ich weiß nicht, ob ihr aufgehorcht habt vorhin in der Textlesung. Ich möchte es nochmal lesen und euch in Erinnerung rufen. Zunächst, er, Christus, wurde begraben und am dritten Tage auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Also es hat sich etwas erfüllt, was Gott schon vorher vorausgesagt hat. Und jetzt kommen die ganzen Zeugen. Er ist dem Kephas erschienen, das ist Petrus, dann dem Kreis der Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Ich denke manchmal, das ist uns gar nicht so im Bewusstsein. Was ist das für eine wahnsinnige Botschaft? Der Auferstandene zeigt sich 500 Brüdern auf einmal. Und dann setzt Paulus noch hinzu, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind schon gestorben. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zu allerletzt erschien er auch mir, solch einer Missgeburt von Mensch, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es gar nicht, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Es soll also wirklich gar kein Zweifel aufkommen. Deshalb benennt Paulus hier diese Zeugen. Und da die meisten auch noch am Leben waren, konnte man sie befragen, ob das denn auch wirklich stimmt mit dem, was mit Jesus passiert ist. Das ist in unserer heutigen Zeit, wo so viel in Frage gestellt wird, ungeheuer wichtig. Machen wir uns bewusst, die Auferstehung ist Wirklichkeit. Und so darf uns Jesus zur Kraftquelle werden, wie es sonst keine Religion vermag. Mit Jesu Auferstehung hat Gott zum Ausdruck gebracht, dass er Jesu Opfer angenommen hat. Gott selbst hat ihn auferweckt. Es ist also sein Handeln an ihm. In den diversen Texten wird mal von der Auferstehung Jesu gesprochen und mal davon, dass er es auferweckt. Und da ist ein kleiner Unterschied. Das eine ist ja, Jesus ist auferstanden. Und das andere ist, er wurde auferweckt. In Römer 4 wird das auch nochmal ganz toll ausgedrückt. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlung dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Großartig, freigesprochen, nicht mehr schuldig. Leben wir aus dieser Kraft, dass wir einen auferstandenen Herrn haben? Erleben wir das so? Ich wünsche uns so sehr, dass wir Jesus im Alltag erfahren. Im Kleinen wie im Großen, im privaten Umfeld und in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Rechnen wir doch mit ihm. Und ich wünsche mir sehr, dass wir zum Beispiel, wenn es um Wegweisung hier für unsere Gemeinde geht, da ganz nah an Jesus dran sind, auf ihn hören. Da gibt es die geplante Umbaumaßnahme. Wie soll das vorangehen? Wem vertrauen wir da das Projekt an? Denn wir brauchen ja auch professionelle Hilfe von außen. Wie groß soll der Umbau sein? Was trauen wir uns zu? Und vor allen Dingen, was trauen wir unserem auferstandenen Herrn zu? Wie leitet er uns? Hören wir da? Lasst uns darüber im Austausch sein. Und wie sieht es mit ganz persönlichen Entscheidungen aus? Wissen wir da voneinander, wo der eine oder andere vielleicht vor Fragen steht, Herr, wie geht es weiter bei mir? Was ist dein Weg für mich? Manchmal stehen wir dann alleine vor Gott und merken irgendwie nicht so richtig, dass die Antwort klar wird. Und da tut es gut, sich jemanden anzuvertrauen, vielleicht einfach mal im Zweiergespräch über Dinge zu reden oder im Hauskreis oder es darf auch Platz im Gebetskreis haben. Als ich noch im Missionswerk tätig war, habe ich oft mit jungen Leuten über ihre Pläne nach dem Abitur gesprochen. Da waren ganz viele bei mir im Bewerbungsgespräch. Ich war zuständig für das freiwillige soziale Jahr im In- und Ausland. Und die jungen Leute kamen und suchten Orientierung und das Gespräch. Und ganz viele wollten gerne einen Auslandseinsatz machen und haben mir dann immer gesagt, ich möchte was Neues mit Jesus erleben. Und dann habe ich sie manchmal gefragt, ob sie das denn auch schon mal im Gebet bewegt hätten und Jesus gefragt hätten, in welche Richtung es gehen könnte. Denn das, ich möchte Neues mit Jesus erleben, das fängt doch schon zu Hause an, indem ich eben erfahre und erlebe, er gibt mir Wegweisung. Und dazu gehört eben auch, dass ich manchmal mit einer Person meines Vertrauens spreche. Wenn ich mich für Jesus einsetzen möchte, dann muss man ihn doch auch mit einbeziehen. Aber das war den jungen Leuten manchmal im Gespräch gar nicht so klar. Und ich bin dann oftmals mit ihnen so ein Stück Weg gegangen und habe sie begleitet. Und ich muss sagen, es war ein großartiger Dienst, den ich da tun konnte. Fast 20 Jahre war ich im Missionswerk und ich habe heute noch zu dem einen oder anderen Kontakt. Und ich habe noch vor gar nicht so langer Zeit, es war im letzten Jahr, noch mal von einer inzwischen Professorin gehört, weißt du, Susanne, ich war so jung und du hast mir aber so den Weg geöffnet und hast mir erlaubt, diesen Auslandseinsatz zu machen, tolle Erfahrungen mit Jesus zu machen. Und du hast mir gesagt, das ist so wichtig, mit ihm im Gespräch zu sein, um ihn auch erleben zu können. Und das habe ich in meinem ganzen Studium dann auch weiter praktiziert und ihn immer nach seinen Wegen gefragt für mich. Und ich möchte dir dafür danken. Ich fand das echt großartig, dass diese inzwischen junge Frau das mir noch mal so gesagt hat. Und ich habe zu unglaublich vielen jungen Leuten Kontakt gehabt, die mir später gesagt haben, so ein Auslandseinsatz, dieser Dienst für Jesus, der hätte ihr Leben sehr, sehr geprägt, weil sie noch mal mehr gemerkt haben, wie existenziell sie auch auf ihn angewiesen sind. Wir haben einen auferstandenen Herrn. Der ist zwar nicht persönlich anwesend, aber so wie ich es eben beschrieben habe, können wir trotzdem mit ihm im Gespräch sein. Denn Jesus hat uns doch seinen Heiligen Geist als Beistand gegeben, der uns führen und leiten will. Manchmal ist es nur gar nicht so einfach, diese leise Stimme zu hören, auf sein Reden auch zu reagieren und das zu unterscheiden, diese vielen Stimmen, die uns umgeben. Das will geübt sein. Ich glaube aber ganz fest daran, In dem Moment, wo ich mir regelmäßig Zeit für Jesus nehme, Zeit mit ihm verbringe, mit seinem Wort, im Gebet oder auch mal nur schweigend, werde ich sensibler für sein Reden. Jetzt einige praktische Tipps. Einfach Tipps, um sich bewusst zu machen, wir haben einen Herrn, der mir zur Seite steht, der um mich weiß, der mich führen und leiten will. Punkt 1 als kleiner Tipp, mach dir zum Tagesbeginn bewusst, wir haben einen lebendigen Gott. Er ist da, er interessiert sich für dich und ich darf mich unter seinen Schutz und seine Leitung stellen. Vielleicht machst du das mit eigenen Worten im Gebet, vielleicht bist du da aber gar nicht so geübt. Und dann ist es manchmal eine Hilfe, man sucht sich ein Liedvers heraus, der genau das ausdrückt, was dir wichtig ist. Ich habe im Laufe meiner Jahre als Christ einfach Verschiedenes ausprobiert und ich wechsle auch immer mal, je nachdem, in welcher Lebenssituation ich gerade bin, was ich merke, was einfach in diesem Moment dran ist. Eine Zeit lang habe ich zum Beispiel Luthers Morgensegen genutzt, um in den Tag zu starten. Das sind für uns moderne Menschen etwas altmodisch klingende Worte, aber ganz, ganz wertvoll und kostbar. Ich möchte sie euch mal lesen. Vielleicht ist es eine Anregung für den einen oder anderen, so mal in den Tag zu starten. Da heißt es: Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten, vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Luthers Morgensegen. Etwas altmodisch klingend, aber total wertvoll. Da ist nämlich alles drin. Da ist Dank drin, Bitte um Schutz und Leitung und ich mache mir bewusst, dass ich auf Gott angewiesen bin. Und diese Worte kann ich auch dann benutzen, wenn mir vielleicht eigene Worte fehlen. Probiert es einfach mal aus. Luthers Morgensegen findet man übrigens im Gesangbuch. Oder man kann es natürlich auch googeln. In modernen Gesangbüchern findet man am Ende, jetzt zum Beispiel in Von Jesus Singen, das sogenannte Morgenlob oder den Abendsegen. Da kann man auch mal stöbern. Ein weiterer kleiner praktischer Tipp. Überleg, was steht heute an? Und rechne mit Gottes Eingreifen. Und macht es nicht so kompliziert, so nach dem Motto, da muss ich mir jetzt wieder eine Zeit aussparen. Ich mache mir manchmal einfach nur beim Frühstück Gedanken. Vor einigen Wochen hatte ich Ärger mit einem Reiseveranstalter. Für die, die es nicht wissen, ich bin Reiseverkehrskauffrau und arbeite auch in diesem Beruf. Und es gab einen Kundenvorgang, da war der Name falsch. Und ich hatte dringend um Namenskorrektur gebeten, weil das eine Flugreise ist und da muss der Name einfach stimmen. Einmal angerufen, zweimal angerufen, dreimal angerufen, es passierte nichts. Und jetzt wurde es allmählich wirklich knapp. Und auf nochmaliges Nachfragen hieß es, das Ticket muss neu ausgestellt werden. Und das kostet 602 Euro. Ich dachte, es darf ja wohl nicht wahr sein. Wo sind wir denn hier? Die Kundin war schon ganz aufgelöst, die hatte noch keine gültigen Reisedokumente. Und für mich war jetzt klar, es macht keinen Sinn mehr, nochmal anzurufen. Diese ganze Sache, die lag mir aber dann irgendwann echt auf der Seele. Und morgens beim Frühstück war ich also wieder mal an diesen Vorgang erinnert. Und dann habe ich das vor Gott gebracht und habe ihm einfach nochmal die Situation hingelegt und gebeten, er möchte mich da jetzt leiten. Im Büro habe ich dann irgendwie so den Eindruck gehabt, ich sollte noch mal in meinen Mails gucken, was habe ich da alles schon kommuniziert, und habe dann gedacht, das ist alles korrekt kommuniziert. Das fasse ich jetzt noch mal zusammen, schicke das dem Reiseveranstalter und bitte nochmals schriftlich darum, dass man das bitte neu ausstellt. Ich habe mich so gefreut. Ich hatte am nächsten Tag eine Nachricht vom Reiseveranstalter. Sie haben sich entschuldigt, haben den Namen korrigiert und neue Reiseunterlagen geschickt. Und mich hat das wahnsinnig ermutigt, weil ich dachte, ja, so möchte ich Jesus im Alltag erleben, dass er einfach eingreift. Und damit solch ermutigende Erfahrungen nicht verloren gehen, lohnt es sich, ein Dankbüchlein zu führen. Das wäre meine dritte kleine Anregung. Einfach aufschreiben, wo haben wir es erlebt, dass Jesus eine Situation verändert hat? Wo wurden wir ermutigt? Wo hat uns vielleicht jemand etwas gesagt, was genau in die Situation gepasst hat? Und dann Danke dafür sagen. Kürzlich hatte ein Freund von mir im WhatsApp-Status ein Foto mit genau so einem Dankbüchlein und darunter geschrieben, 10.000 Gründe dankbar zu sein, vom Geschenk des Tagebuchschreibens und sich Erinnerns. Ich mache das übrigens auch, immer wenn das Jahr zu Ende ist, bevor dann das neue Dankbüchlein oder das neue Tagebuch angefangen wird, dann schaue ich mal rein und lese nochmal drüber, wo habe ich es erfahren, dass dieser auferstandene Herr mir ganz besonders zur Seite stand. Und ein letzter kleiner Tipp, einen Tagesabschluss machen. Das ist für mich ehrlich gesagt schwer. Ich bin abends müde. Das geht manchem unter euch vielleicht auch so. Irgendwann ist dann die Kraft auch erschöpft, aber bei mir ist es eben dann auch so. Und trotzdem stelle ich fest, wenn ich es tue und nochmal Rückschau halte, nochmal mir in Erinnerung rufe, das ist heute gelaufen, das war gut, das war vielleicht auch nicht so gut, dann tut es gut, so den Tag einfach abzuschließen. Und wenn ich ganz müde bin, dann muss einfach ein kurzes Danke, dass du durchgeholfen hast, reichen. Ich fasse nochmals zusammen. Wir haben es laut Paulus nötig, uns an das Evangelium zu erinnern, dem wir Glauben geschenkt haben, dem wir uns anvertraut haben. Jesus für uns gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Lasst es uns nicht aus dem Blick verlieren. Und dann machen wir uns vor allen Dingen bewusst, auch wir werden eines Tages auferstehen. Jesus ist uns nur vorausgegangen, um uns, wie er im Johannesevangelium sagt, eine Stätte zu bereiten. Eine Wohnung ist für uns vorgesehen. Jesus lebt und mit ihm dürfen wir auch leben. Amen.